Noch ein Kranker. Denn Dalgard war, wie er es später ausdrückte, scheißerschrocken. Vielleicht überwältigte ihn zum ersten Mal das Grauen, das von den Geschehnissen im Primatenhaus ausging. Milton Frantic keuchte und würgte. Als das Erbrechen nachließ, half Dalgard ihm, sich aufzurichten, er brachte ihn ins Haus und sorgte dafür, dass Frantic sich auf eine Couch legte. Frantic war 50, obwohl er nicht rauchte, litt er an chronischem Husten. Seit mehr als 25 Jahren arbeitete er nun schon mit Dalgard zusammen. Dalgard kannte ihn gut und mochte ihn. Der Vorfall erschütterte ihn und löste Furcht und Schuldgefühle in ihm aus. Hätte er das Gebäude bereits letzte Woche evakuieren sollen? Hatte er sich zu wenig um die Menschen und zu viel um die Affen gekümmert? Frantic war blass, zittrig und fühlte sich schwach. Zwischen heftigen Hustenanfällen entschuldigte er sich dafür, dass er das Gebäude im weißen Overall verlassen hatte. Er sagte, er habe gerade den Arbeitsanzug und das Atemgerät angelegt, um in einen Affenraum zu gehen, und dabei sei ihm schlecht geworden. Vielleicht hatte der Gestank in dem Gebäude den Brechreiz ausgelöst, denn die Räume wurden nicht mehr regelmäßig gereinigt. Er habe gespürt, dass er gleich erbrechen musste und dass er es nicht mehr bis zur Toilette schaffen würde. Deshalb sei er nach draußen gerannt. Dalgard wollte Frantics Temperatur messen, aber es war kein Fieberthermometer zu finden, das nicht rektal bei den Affen verwendet worden war. Er beauftragte daher Bill Volt, im Drugstore eines zu besorgen. Es stellte sich heraus, dass Frantic über 39 Grad Fieber hatte. Bill Volt lief bebend vor Angst im Zimmer des Kranken auf und ab. Er wurde immer unbeherrschter, fast verkrampft in seinem Schrecken, wie Dalgard sich später erinnerte, aber auch Dalgard selbst erging es nicht anders. Der ruhigste im Zimmer war Frantic. Er schien keine Angst zu haben. Als gläubiger Christ erzählte er anderen gern, er sei erlöst worden. Wenn es dem Herrn gefiel, ihn mit einer Affenkrankheit heimzuholen, dann war er dazu bereit. Er betete ein wenig, rief sich seine Lieblingsstellen aus der Bibel ins Gedächtnis und seine Übelkeit ließ allmählich nach. Irgendwann teilte er den anderen mit, er fühle sich ein wenig besser. »Ich möchte, dass Sie hier bleiben«, sagte Dalgard zu ihm. »Verlassen Sie das Gebäude nicht.« Er lief zu seinem Auto und fuhr, so schnell es ging, zu seiner Firma. Als er dort ankam, hatte er einen Entschluss gefasst. Das Affenhaus musste geräumt werden, und zwar sofort. In dem Gebäude waren 4 Angestellte beschäftigt. Einer von ihnen lag schon im Krankenhaus, der nächste würde bald folgen. Der eine war herzkrank, der andere litt an Fieber und Erbrechen. Nach allem, was Dalgard über das Ebola-Fieber wusste, konnte beides ein Anzeichen für eine Infektion sein. Purdy und Frantic hatten in Ladenpassagen eingekauft, Freunde besucht und in Restaurants gegessen. Vermutlich hatten sie auch mit ihren Frauen geschlafen. An die Folgen durfte man nicht einmal denken. Als er bei Hazleton, Washington eintraf, ging Dalgard sofort zum Büro des Generaldirektors. Er wollte ihm einen kurzen Lagebericht geben und die Erlaubnis einholen, das Affenhaus zu räumen. »Wir haben 2 Leute im Krankenhaus«, erklärte er und schilderte, wie es Frantic ergangen war. Plötzlich versagte seine Stimme und er fing an zu weinen. Er konnte sich nicht mehr beherrschen, sackte in sich zusammen und schluchzte. Es dauerte eine Weile, bis er sich wieder beruhigt hatte und stockend hervorbrachte: »Ich empfehle, die ganze Einrichtung aufzugeben, so bald wie möglich. Meiner Ansicht nach sollten wir sie schließen und der Armee übergeben. Seit Oktober haben wir diese gottverdammte Krankheit. Niemand hat sich verletzt und jetzt liegen plötzlich 2 Mann im Krankenhaus. Bisher habe ich immer gedacht, dass wir es früh genug bemerken würden, wenn eine echte Gefahr für die Menschen besteht. Wir haben zu lange mit dem Feuer gespielt.« Der Generaldirektor empfand Sympathie für Dalgard und stimmte seinen Vorschlägen zu. In Dalgards Büro wartete bereits eine Gruppe von Beamten der CDC auf ihn. Er kämpfte immer noch mit den Tränen und hatte das Gefühl, der Druck, den er spürte, werde nie mehr nachlassen. Die CDC-Leute waren zu Hazleton gekommen, um alle Personen zu untersuchen, die mit dem Virus in Berührung gekommen waren. Dalgard berichtete, was an diesem Morgen im Affenhaus geschehen war, und er schloss mit den Worten: Ich habe empfohlen, die ganze Einrichtung zu räumen. Meiner Ansicht nach sollten das Gebäude und die Affen an USAM Reed übergeben werden, denn dort verfügt man über die Ausrüstung und das Personal, um gefahrlos damit umgehen zu können. Die Leute von CDC widersprachen ihm nicht. Als nächstes erhob sich die Frage, was mit Milton Frantic geschehen sollte. Er lag, entsprechend Delgards Anweisung, immer noch auf der Couch. Da die CDC für die Epidemie zuständig war, kümmerten sie sich um den Fall. Man entschied, Frantic ins Fairfax Hospital einzuliefern, das innerhalb des Washingtoner Autobahnrings lag. Es war jetzt 9.20 Uhr. Delgard saß in seinem Büro und versuchte, die Sache durchzustehen, indem er sich am Telefon als Krisenmanager betätigte. Er rief C.J. Peters in Fort Detrick an und berichtete ihm von dem kranken Tierpfleger. Mit ruhiger Stimme, der nicht anzuhören war, dass er vor kurzem geweint hatte, sagte er zu Peters: Sie haben die Erlaubnis, die ganze Einrichtung und alle Tiere als Verantwortungsbereich von USAM Reed zu betrachten. Peters war ein wenig argwöhnisch wegen der Formulierung Verantwortungsbereich von USAM Reed. Er wusste, was das bedeutete. Wenn irgendetwas schiefging und Menschen ums Leben kamen, konnte man die Armee dafür verantwortlich machen und verklagen. Peters wollte das Gebäude unter seine Kontrolle bringen und ausräuchern, aber keine Prozesse. Er erklärte Delgard, das Wichtigste für ihn seien die Sicherheit seiner Leute und die Sicherheit der Bevölkerung, aber diese Angelegenheit müsse er mit seinen Vorgesetzten besprechen. Er sagte, er werde sich so bald wie möglich wieder bei Delgard melden. Danach sprachen sie über den Kranken. Peters war höchst beunruhigt darüber, dass man Frantic ins Fairfax Hospital gebracht hatte. Seiner Ansicht nach musste man davon ausgehen, dass der Mann mit dem Ebola-Virus infiziert war, und so jemanden legte man in eine öffentliche Klinik. Man brauchte sich bloß anzusehen, was der Erreger in afrikanischen Krankenhäusern angerichtet hatte. Peters war überzeugt davon, dass der Mann in den Slammer des Instituts gehörte. Sofort, nachdem Delgard aufgelegt hatte, rief Peters bei Joe McCormick an. Sinngemäß sagte er: Ich weiß, Sie haben die Vorstellung, man brauche nur eine Gesichtsmaske und einen Kittel, um einen Ebola-Patienten zu behandeln, aber nach meiner Überzeugung sind dazu strengere Sicherheitsmaßnahmen erforderlich. Er bot an, den Kranken mit einem Ambulanzwagen der Armee abzuholen, ihn in eine Schutzhülle der Armee zu stecken und in den Slammer zu bringen. Peters berichtete später, Joe McCormick habe zu ihm gesagt: Ich will den Mann im Fairfax Hospital haben. Peters hatte erwidert: In Ordnung, ich bin dieser Meinung, Sie sind anderer Meinung und wir können uns nicht einigen, aber egal, was passiert mit dem medizinischen Personal im Fairfax Hospital und was wird mit Ihnen passieren, Joe, wenn das Ebola-Virus in die Klinik einbricht? McCormick änderte seinen Standpunkt nicht. Schließlich hatte er in Afrika tagelang in einer Hütte gearbeitet, die mit Ebola-Blut verschmiert war und zwischen Menschen gekniet, die zusammengebrochen und ausgeblutet waren. McCormick erklärte, er werde für seine Entscheidung die volle Verantwortung übernehmen. Vor dem Affenhaus hielt ein Fernsehübertragungswagen von Kanal 4 in Washington. Die Hazleton-Angestellten standen am Fenster und starrten das Auto durch die Gardinen hindurch an. Als der Reporter die Türklingel betätigte, ging keiner hin, um ihm zu öffnen. Delgard erklärte ihnen, dass niemand mit der Presse sprechen dürfe. Genau in diesem Augenblick fuhr der Ambulanzwagen des Fairfax Hospital vor, um Frantic abzuholen. Die Leute von Kanal 4 hätten sich keinen günstigeren Augenblick für ihre Kameras aussuchen können. Die Tür des Affenhauses öffnete sich und Milton Frantic, immer noch im weißen Overall, stolperte zum Krankenwagen. Die Sanitäter öffneten ihm die Hecktür und Frantic kletterte selbst hinein. Als sie losfuhren, folgte ihnen das Team von Kanal 4. Ein paar Minuten später bogen Krankenwagen und Fernsehleute in die Auffahrt des Fairfax Hospital ein. Man brachte Frantic in ein Isolierzimmer, zu dem nur Ärzte und Schwestern Zutritt hatten, die Gummihandschuhe und Gesichtsmasken trugen. Im Affenhaus war die Lage für die übrigen Angestellten inzwischen unerträglich geworden. Sie hatten Leute in Schutzanzügen getroffen, zugesehen, wie Frantic ins Gras gekotzt und wie das Team von Kanal 4 den Krankenwagen verfolgt hatte. Es war kurz vor 11, als sie die Nerven verloren. Fluchtartig verließen sie das Gebäude und schlossen hinter sich ab. In dem Haus waren jetzt noch 450 Affen, deren Heulen und Schreien durch die leeren Flure hallte. Während draußen ein Schneeschauer niederging und die Luft weiter abkühlte, fiel die Klimaanlage im Affenhaus endgültig aus. In den Räumen herrschten nun Temperaturen von über 30 Grad. Die Tiere waren hungrig, denn sie hatten heute noch kein Futter bekommen. Hier und da starrten einige von ihnen mit glasigen Augen aus maskenartigen Gesichtern vor sich hin. Bei manchen lief Blut aus den Körperöffnungen und tropfte durch die Gitterstäbe auf die Metallplatten unter den Käfigen.